vor ein paar Wochen eine Predigt angefangen und von einem meiner Albträume erzählt, den ich tatsächlich hatte, dass ich eine Beerdigung zu halten hatte und jetzt los musste und festgestellt habe, ich habe keine Infos zum Verstorbenen, ich habe keine guten Gedanken vorbereitet, keinen Bibeltext rausgesucht, ich bin völlig unvorbereitet und ich muss jetzt quasi nach vorne gehen und diese Beerdigung beginnen. Und dann bin ich aufgewacht. Mit diesem Albtraum habe ich vor einigen Wochen eine Predigt angefangen und eine Predigtserie angefangen, in der es um Götzen geht. Götzen, das kennen wir von früher, irgendwelche Statuen, das kennen wir vielleicht aus anderen Kulturen, als wir als Familie in Kambodscha waren. Da haben wir festgestellt, vor jedem Haus, teilweise auch im Haus, gibt es einen kleinen Altar für die Ahnen. Und da muss man die Dinge des täglichen Bedarfs zur Verfügung stellen, Essen, Geld, Parfüm, damit die Geister der Ahnen sich vom Geist dieser Dinge nähren können. Das Essen ist nachher immer noch da, das Geld ist, ja, beziehungsweise Geld legt man nicht echt hin, sondern nachgemacht. Aber man denkt, die Geister der Ahnen, die ernähren sich, die leben von dem Geist der Dinge, die man da hinstellt. Das kommt den meisten von uns, die wir heute hier sitzen oder stehen, wahrscheinlich total schräg vor. Wir wissen, dass das alles Unsinn ist, aber für die Menschen da, für viele, ist das unheimlich wichtig, weil sie glauben, wenn sie das nicht tun, dann werden die Geister der Ahnen ihnen das Leben schwer machen. Die fallen über sie her, die machen sie krank, die torpedieren ihr Leben. Und sie müssen diese Dinge abgeben, um sich ein gutes Leben zu sichern, damit ihr Leben funktioniert, in Ordnung ist. Und das mit diesem Hausaltar mag uns ganz schräg vorkommen, aber so gibt es in unserem Leben Dinge, von denen wir meinen, das muss in Ordnung sein, damit mein Leben funktioniert, damit mein Leben lebenswert ist. Und das sind meistens gute Dinge, die wir aber hochheben auf eine Ebene, wo sie nicht hingehören, die wir in den Himmel heben, die wir zu unseren Göttern oder Götzen machen. Gute Dinge, die wir aber auf eine Ebene heben, wo sie nicht hingehören. Damals bei der Predigt habe ich gesagt, es gibt vielleicht drei Warnzeichen, woran ich erkennen kann, welche Dinge das in meinem Leben sind. Das sind deine Tagträume. Worüber denkst du nach, wenn doch mal gerade Leerlauf ist? Wo gehen deine Gedanken ständig hin? Worum drehst du dich? Oder was sind deine größten Albträume? Wirkliche Albträume nachts oder auch tagsüber, wo du weißt, wenn das passiert, dann bin ich geliefert. Wenn ich das nicht mehr habe, dann ist mein Leben nichts wert. Und überbordende, unkontrollierte Emotionen. Ja, natürlich bist du traurig, wenn dir was Schlechtes passiert. Und du machst dir Gedanken darüber, wovon du leben sollst, wenn zu wenig da ist. Aber du kennst wahrscheinlich Situationen, ich kenne sie, wo du merkst, hier geht gerade, gehen meine Emotionen mit mir durch und ich kriege die gar nicht eingefangen. Und dann solltest du genauer hinschauen, ob es vielleicht gute Dinge in deinem Leben gibt, die du in den Himmel gehoben hast, wo Dinge zu deinem Götzen geworden sind. Deine Tagträume, deine Albträume, deine überbordenden Emotionen, vielleicht kann man hinzufügen, deine dummen Entscheidungen, wo jeder um dich herum dir sagt, wieso? Aber du bist so besessen von etwas, dass du diese Entscheidung so treffen möchtest. Ich möchte mich mit euch heute Morgen einen Mann anschauen, der ganz kurz vor einer total dummen Entscheidung stand. Und allen um ihn herum war das völlig klar. Aber er konnte seinen Götzen, er konnte das Leben, das er sich aufgebaut hatte, er konnte seine Sicht von sich selber fast nicht loslassen. Wir springen ins Alte Testament, den ersten Teil der Bibel, ins zweite Buch der Könige. Und da befinden wir uns zunächst nicht, wie man vielleicht erwarten könnte, in Israel, sondern in Syrien, Damaskus. Da heißt es, und Naaman, der Heeroberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen. denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Ein super erfolgreicher Mann. Ich sprach neulich mit jemandem, falls du zuhörst, liebe Grüße, über jemand anderen. Und er sagte, na, die Person, die liebt doch so irgendwie das Leben, das sich jeder wünscht. Und dann musste ich sagen, ja, könnte man meinen von außen, weil vieles funktioniert in diesem Leben. Aber das eine Kind dieser Person ist unheilbar krank. Da passt ganz viel, das sieht super aus. Aber da ist doch ein tiefer Schmerz, eine große Unsicherheit. Und das ist die Situation von Naaman, dem Heerobersten, dem General von Aram oder Syrien. Sein Leben läuft, alles funktioniert, hoch angesehen. Beziehungen bis in die besten Kreise. Das Leben, das jeder leben will. Aber dann ist da doch diese eine Sache, die große Auswirkungen hat. Er ist aussätzig. Eine Hautkrankheit, durch die man ausgeschlossen war vom normalen Leben, weil sie hoch ansteckend war. Ein strahlendes Leben, aber vielleicht doch auch Scham, weil wenn man ihm zu nahe kam, die Kinder ängstlich schreiend wegliefen, die Leute an sich halten müssen, weil sie anfangen zu würgen, weil seine Haut in Fetzen vom Körper abfällt. Ein reiches Leben, ein großer Schmerz. Aber dann tut sich plötzlich eine Gelegenheit auf. Seine ausländische Putzfrau kennt einen Heiler aus ihrer Heimat. Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Das kam in den Dienst der Frau des Naaman. Und sie sagte zu ihrer Herrin, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt. Dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Da tut sich plötzlich eine Gelegenheit auf, dass sein Leben wirklich in Ordnung kommt. Und Naaman ist Erfolg gewöhnt. Und er weiß, wie man mit erfolgreichen Leuten umgeht. Und deswegen bereitet er alles vor, um diesem Heiler zu begegnen. Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn, dem König, und sagte, so und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel ist. Da sagte der König von Aram, geht sie hin, und ich will dazu an den König von Israel einen Brief senden. Da ging er, Naaman, hin und nahm 10 Talente Silber mit sich und 6.000 Schekel Gold und 10 Wechselkleider. Er ist Erfolg gewöhnt. Er weiß, wie man mit erfolgreichen Leuten umgeht. Er hat die richtigen Beziehungen. Er hat Kontakte bis in die höchsten Kreise. Und hat einiges erreicht in seinem Leben, deswegen hat er auch die nötigen Mittel, die er jetzt einpacken kann, um sich diese Heilung möglich zu machen. Und er ist es gewöhnt, anzupacken. Er hat etwas erreicht in seinem Leben, deswegen setzt er auch jetzt alle Hebel in Bewegung. Er ist Erfolg gewöhnt und er weiß, wie man Erfolg hat und bereitet alles vor. Und er brachte den Brief seines Königs zum König von Israel. Und er lautete so, und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sagte, bin ich Gott, der die Macht hat, zu töten und lebendig zu machen? Dass dieser zu mir sendet, einen Menschen von seinem Aussatz zu befreien? Ja, wahrlich, erkennt doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Der König von Israel weiß, dass das, was hier gefordert wird, von ihm nicht erfüllt werden kann. Er macht es ganz genauso wie Naaman. Er denkt in völlig menschlichen Schienen. Nur muss er feststellen, dass das, was hier gefordert wird, seine Möglichkeiten völlig übersteigt. Er würde ja zupacken, aber er hat nichts in der Hand, um irgendetwas zu erreichen. Er kann sich nicht auf die Schulter klopfen, denn er hat nicht die nötigen Mittel, um hier etwas zu bewegen. Und offensichtlich ist ihm nicht bewusst, dass er irgendwelche Kontakte hätte, um hier weiterzuhelfen. Er schielt genauso nach Erfolg, setzt auf menschliche Möglichkeiten, aber er hat keine guten Aussichten. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, ein Prophet, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zu dem König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen. Und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Da ist plötzlich ein Mann, der anders denkt? Vielleicht? Oder will er sich nur profilieren? Will er nur zeigen, dass er was drauf hat? Nein. Da kam nämlich Naaman mit seinen Pferden und mit seinem Wagen und hielt am Eingang zu Elisas Haus. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan. So wird dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Elisa kommt nicht und sonnt sich im Glanz seiner Erfolge, dass man bis ins ferne Syrien gehört hat davon, dass er vielleicht etwas bewirken könnte. Er kommt nicht und sonnt sich im Glanz seiner Erfolge. Er kommt aber auch nicht und buckelt vor Naamans Erfolg. Er kommt überhaupt nicht. Er kommt überhaupt nicht aus dem Haus raus. Und Naaman kommt da nicht hinterher. Da wurde Naaman zornig und ging weg. Und er sagte, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herkommen und hintreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Sind nicht Abana und Papa, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Elisa kommt nicht mal heraus und Naaman kommt nicht hinterher. Naaman ist es gewohnt, Chef zu sein. Und dann erwartet er auch eine Behandlung durch den Chefarzt. Und dass nicht irgendein Diener daher schlappt und ihm sagt, dass er baden gehen soll. Nein, offensichtlich braucht es für wichtige Leute eine wichtige Lösung. Naaman ist Erfolg gewohnt und er weiß, was nichts kostet. Das kann auch nichts wert sein. Wir könnten in der Reihe auch über den Götzen Gesundheit sprechen. Aber der ist offensichtlich nicht Naamans Problem. Naaman wäre bereit, krank nach Hause zu gehen. Lieber krank nach Hause als diese Billiglösung, die nichts wert sein kann, weil sie nichts kostet. Offensichtlich weiß Elisa nicht, mit wem er es hier zu tun hat, welche Kontakte Naaman hat, was Naaman in seinem Leben schon erreicht hat, was er anpacken kann. Naaman fühlt sich nicht wahrgenommen in seiner Größe und dann geht er lieber krank wieder heim. Gott sei Dank hat er Leute um sich, die nicht so geblendet sind von seinem Erfolg. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, etwas Großes verlangt, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr da nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein. Die Diener fragen ihren Herrn Naaman, du hattest so viel zu bringen. Aber wenn du mit leeren Händen, ohne etwas zu bringen, gesund werden kannst, Willst du es dann nicht? Da stieg er hinab und tauchte im Jordan 7-mal unter, nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines kleinen Jungen. Und er wurde rein. Als er bereit ist, mit leeren Händen zu kommen, nichts zu bezahlen, nicht seine Kontakte spielen zu lassen, da wird er gesund. Nochmal versucht er, alles aufzufahren, was er hat. Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er kam und trat vor ihn und sagte, siehe doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. Und nun nimm doch ein Segensgeschenk von deinem Knecht. Wieder will er etwas geben. Und wieder legt Elisa seinen Finger in die Wunde und besteht darauf, dass Naaman nichts geben kann, was ihm weiterhilft. Er aber sagte, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, wenn ich es nehmen werde. Also, ich werde es ganz sicher nicht nehmen. Und er drang in ihn, es zu nehmen. Doch er weigerte sich. Da sagte Naaman, wenn also nicht, wenn du schon nichts nehmen willst, dann möge man deinem Knecht doch die Traglast eines Maultiergespannes Erde geben. Denn dein Knecht wird nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer zubereiten, sondern nur noch dem Herrn. Naaman hat mehr oder weniger verstanden. Er ist sich schon sicher, dass also nur der Gott Israels wirklich Gott ist, dass der wirklich heilen kann, dass der ihn gesund gemacht hat. Und dann will er das aber auch gleich richtig machen und Erde von hier aus Israel mitnehmen. Er hat mehr oder weniger verstanden. Vorher war ihm der Jordan nicht gut genug, seine Flüsse zu Hause so viel besser. Und jetzt meint er, dass man dem Gott der ganzen Welt nur auf Erde aus Israel begegnen kann. Und Elisa lässt Naaman ziehen, ohne alles richtig zu stellen. Da kommt diese komische Bitte. In dieser einen Sache, sagt Naaman, wolle der Herr deinem Knecht jedoch vergeben. Wenn mein Herr in das Haus Rimmons geht, des Gottes von Aram oder Syrien, dann stützt er, der König, sich auf meinen Arm und auch ich beuge mich nieder im Haus Rimmons. Wenn ich mich nun dabei niederbeuge im Haus Rimmons, dann möge doch der Herr deinem Knecht in dieser Sache vergeben. Und er, Elisa, sagte zu ihm, geh hin in Frieden. Da gibt es unter Theologen tatsächlich unterschiedliche Meinungen, ob das eine zu billige Lösung ist, ob Naaman wirklich verstanden hat, worum es geht, dass er diesen Kompromiss eingehen will, mit dem König niederzufallen vor diesem Götzen, von dem er mittlerweile weiß, dass der gar nichts kann, dass es nur den Gott Israels gibt. Aber immerhin, er tut nicht so, als wäre das einfach egal. Als müsste man sich gar keine Gedanken darum machen. Sondern er sagt, ich finde hier keinen anderen Weg, aber vielleicht kann mir vergeben werden. Und ist es vielleicht am Ende total passend, dass bei diesem Mann, dem alles gelungen ist, der alles erreicht hat in seinem Leben, der immer wusste, wo es lang geht, dass er startet in sein neues Leben mit Gott und von Anfang an weiß, es ist nicht alles so, wie es eigentlich sein sollte. Ich brauche weiter Vergebung. Ich muss weiterhin vor den Gott Israels, vor den Gott der ganzen Welt kommen, mit leeren Händen, die Vergebung brauchen. Ihm ist ja offensichtlich klar, dass ein Leben mit dem Gott Israels, mit dem alleinigen Gott, Veränderung in seinem Leben nach sich ziehen muss, dass er nicht einfach weitermachen kann wie immer. Das ist ihm ja offensichtlich klar, sonst müsste er gar nicht um Vergebung bitten. Aber an der Stelle, wo er den Eindruck hat, ich komme hier nicht anders raus, der wird ihm eben auch in Erinnerung bleiben. Dass er zu Gott nur mit leeren Händen kommen kann. Dass er angewiesen bleibt auf Vergebung. Naaman war ein Mann, der fast alles erreicht hat, was man im Leben erreichen konnte. Aber das hat etwas gemacht mit ihm. Da ist etwas Gutes zu hoch gehoben worden. Gott hat dich und mich gemacht mit dem Wunsch, etwas zu bewegen in dieser Welt. Er hat den Menschen in den Garten gesetzt, um ihn zu bebauen und zu bewahren. In uns steckt der Wunsch, diese Welt zu gestalten und auch Ergebnisse zu sehen von dem, was wir anpacken. Das ist gut und richtig. Aber es kann passieren, dass wir auch das erreichen, auch den Erfolg, der gut und richtig ist, auf eine Ebene heben, wo er nicht hingehört. In diesem Buch, an dem wir uns orientieren für die Predigtreihe von Timothy Keller, da nennt er 3 Warnzeichen dafür, dass wir den Erfolg zu hoch gehängt haben. Er spricht von falscher Sicherheit. Wenn wir denken, dieser Fehler könnte mir nicht passieren, da stehe ich drüber. Falsche Sicherheit. Oder ein falsches Selbstbild. Auch da, ich sprach neulich mit jemandem, der sagte, ja, mein Vater ist Richter und das merkt man. Was er sagt, ist Gesetz. In allen Lebensbereichen. Und Keller schreibt, wenn der Erfolg, den wir haben, wenn wir den zu hoch hängen, wenn er nicht nur etwas ist, was wir genießen können, feiern können, wonach wir uns ausstrecken können, sondern wenn er zu einem Teil von uns wird, zu unserer Identität, dann meinen wir, der Erfolg, den wir in einem Bereich unseres Lebens haben, qualifiziert uns auch in allen anderen Lebensbereichen. Und er sagt, es kann sich tatsächlich auf ganze Berufsgruppen auswirken. Mein Vater ist Richter, was er sagt, ist Gesetz. Oder wir hatten es neulich davon, wenn jemand gewohnt ist, Chef zu sein, dann kommt das durch. Auch in Beziehungen, wo er kein Chef ist. Falsche Sicherheit, falsches Selbstbild oder schlicht Sucht. Nicht aufhören können, dem Erfolg nachzujagen. Auch da, wo du merkst, dass es dich zerstört. Aber du kannst nicht lassen davon. Du musst es haben. Und vielleicht da, wo es dir fehlt, wo er dir fehlt, schlägst du Wege ein, von denen du weißt, dass sie nicht gut gehen sind, aber du musst es haben. Wenn du willst, liest die Geschichte weiter. Auch den Schwenk macht sie noch, 2. Könige 5, wo Elisas Diener auf Abwege gerät, weil er keinen Erfolg hat, aber unbedingt haben muss. Naaman war erfolgreich, aber es hat ihn verändert, ungut verändert. Er hätte fast eine total dumme Entscheidung getroffen. Es ist normal, dass es schmerzt, wenn der Erfolg ausbleibt. Wenn das Projekt nicht erfolgreich abgeschlossen wird, wenn du die Stelle nicht bekommst oder verlierst, wenn deine Kinder sich nicht so entwickeln, wie du eigentlich dir erhofft hast. Es ist normal, dass es weh tut. Und du sollst das, was Gott dir an Kompetenzen, an Möglichkeiten anvertraut hat, du sollst das nutzen. Er hat diesen Wunsch in dich hineingelegt, eine Welt zu gestalten. Aber es entscheidet sich nicht daran, ob sich dein Leben gelohnt hat oder nicht. Wer du bist und was du wert bist, das hängt nicht an deinem Erfolg oder an deinem Misserfolg. Wer du bist und was du wert bist, das hängt an dem Gott, der dich geschaffen hat. Und Naaman, der das so verdreht gesehen hat, der entdeckt in dieser Geschichte, dass er vor Gott nur mit leeren Händen Erfolg hat. Dass er vor Gott nicht punkten kann mit den Kontakten, die er hat, mit den Kompetenzen, die er mitbringt, mit dem, was er geschafft hat in seinem Leben, sondern dass er zu Gott nur kommen kann mit leeren Händen. Dass er darauf angewiesen ist, dass ihm etwas geschenkt wird. Nicht mal im Nachhinein kann er dafür bezahlen. Er muss es geschenkt bekommen. Ich war neulich mit jemandem zusammen und dann rutschte ihm ein Schimpfwort raus, das auch noch christliche Bezüge hatte. Und er wusste, dass ich Pastor bin, und dann rutschte ihm das raus und er sagt, oh, komme ich jetzt in die Hölle? Und ich sagte, nicht fürs Fluchen. Aber er hatte mir vorher erzählt, er hat jetzt einen Handwerker zu Hause und meinte, ja, aber wenn ich da jetzt irgendwie, war ein bisschen knifflig, den quasi übers Ohr haue, dann komme ich in die Hölle. Und dann habe ich nur noch gesagt, kurze Antwort oder lange Antwort? Kurze Antwort oder lange Antwort? Kurz, nein, dafür eigentlich auch nicht. Aber es hängt eben nicht an dem, was du tust oder nicht tust. Natürlich, ein Leben mit Gott zieht Veränderung nach sich. Und wenn du sagst, du bist mit Gott unterwegs, aber nichts davon ist in deinem Leben sichtbar, dann solltest du ernsthaft ins Nachdenken kommen. Wenn du einfach weitermachst wie bisher, Gottes Gebote nur als Ratschläge behandelst, dann solltest du dir ernsthafte Fragen stellen. Ein Leben mit Gott zieht Veränderung nach sich. Aber diese Beziehung zu Gott, die kannst du dir nicht verdienen. Auch nicht durch frommen Erfolg. Auch nicht dadurch, dass du diese oder jene schlechte Gewohnheit abstellst. Dass du jede Woche im Gottesdienst bist. Dass du jeden Morgen eine Dreiviertelstunde in der Bibel liest. Du kannst dir eine gute Beziehung zu Gott nicht verdienen. Du kannst sie nur mit leeren Händen in Anspruch nehmen. Und in gewisser Weise, bei allen Veränderungen, die in deinem Leben hoffentlich durch Gottes guten Geist bewirkt werden, werden deine Hände immer leer bleiben, weil du immer wieder Vergebung brauchen wirst. Die wirklich wichtigen Dinge im Leben, die kannst du nur geschenkt bekommen, nur mit leeren Händen annehmen. Ein Leben mit Gott, ein Leben als Christ zieht Veränderung nach sich. Aber im Kern geht es darum, immer mehr zu verstehen, dass meine Hände vor Gott leer sind. Dass ich wirklich darauf angewiesen bin, dass er mir vergibt. Und gleichzeitig immer mehr zu verstehen, dass er das gerne tut. Dass er dir mit offenem Herzen und offenen Armen begegnet. Dass er dich in seine Arme schließen will mit deinen leeren Händen. Und er feiert die Erfolge, die du hast. Er hat es dir möglich gemacht. Aber als Christ vorwärts leben, heißt immer tiefer zu verstehen, wie leer deine Hände sind. Und wie gerne er deine leeren Hände ergreift und dich an sein Herz zieht. Setz alles ein, was er dir geschenkt hat, an Kompetenzen und Kontakten. Feier die Erfolge, die er dir schenkt. Wie cool, wenn es vorwärts geht. Aber das Fundament deines Lebens, das muss sein, dass er dich mit leeren Händen annimmt. Mit leeren Händen, die sagen, ich brauche dich. Ich vermute, die meisten von euch sind irgendwann in ihrem Leben den Schritt gegangen. Sie haben sich ganz bewusst mit Gott auseinandergesetzt und gesagt, Herr, ich bringe dir meine leeren Hände, ich brauche deine Vergebung. Ich bin angewiesen darauf, dass du mich mit leeren Händen annimmst. Wenn du das noch nicht getan hast, wenn du den Moment noch nie hattest, wo dir das klar geworden ist, dass du nur mit leeren Händen zu Gott kommen kannst, möchte ich dich einladen, das heute zu tun. Gott deine Hände hinzuhalten. Vielleicht mit vielem, was dir schon gelungen ist in diesem Leben. Vielleicht mit einem Leben, das schon in vielem dem entspricht, was Gott sich vorstellt für dich. Aber trotzdem anzuerkennen, Gott, ich brauche Vergebung. Und ich werde sie immer brauchen. Wenn du das noch nie getan hast, ich möchte dich einladen, das jetzt zu tun. Ich würde gerne ein Gebet sprechen, du kannst es im Stillen für dich mitsprechen. Und Gott deine leeren Hände hinhalten. Streck sie gerne aus. Gott, du bist der Gott der ganzen Welt. Du bist der Gott, der mich gemacht hat. Mit dem, was ich kann und dem, was ich nicht kann. Du hast mein ganzes Leben gesehen, mit dem, was mir gelungen ist und dem, was mir nicht gelungen ist. Danke für viel Gutes. Hilf mir mit dem, was schiefgelaufen ist, wo ich an dir vorbeigelebt habe, wo ich Dinge getan habe, die dir nicht gefallen oder dich einfach ignoriert habe. Ich will anerkennen, dass meine Hände leer sind vor dir, dass ich dich nicht beeindrucken kann. Und ich bitte dich, dass du meine leeren Hände nimmst und sie füllst mit deiner Vergebung, mit deiner Liebe. Ich danke dir, dass ich nur mit leeren Händen zu dir kommen kann, aber dass ich mit leeren Händen kommen kann. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, immer mehr ein Leben zu führen, das dir gefällt. Amen. Wenn du das gerade mitgesprochen hast, freue ich mich sehr, wenn du nach dem Gottesdienst auf mich zukommst, dass wir über die nächsten Schritte in deinem Leben ins Gespräch kommen können. Die meisten von euch haben Gott wahrscheinlich schon ganz oft ihre leeren Hände hingehalten. Ich möchte euch nur noch kurz hinweisen auf einen Randcharakter in dieser Geschichte. Da ist dieses Mädchen ohne Namen, das Sklavenmädchen, das wahrscheinlich viel gesehen hat in ihrem Leben, viel durchgemacht hat in ihrem Leben, denn sie wurde geraubt. Von mordenden Horden geraubt aus ihrem Heimatland, mitgenommen in ein fremdes Land, wo sie die Sprache nicht spricht, wo sie als Dienerin arbeiten muss. Der Traum von ihrem Leben ist geplatzt durch den Mann, in dessen Haus sie arbeiten muss. Und als sie sieht, dass ihr Herr krank ist, und weiß, dass sie die Lösung kennt, da reibt sie sich nicht in ihrer Bitterkeit die Hände, freut sich, wie er langsam zerfällt, wie sein Leben zerfällt, weidet sich daran, dass sie es verhindern könnte, aber dass sie niemand dazu zwingen kann, weil es keiner weiß. Sondern sie sagt ihm, wo er Hilfe bekommen kann. Ihrem größten Feind tut sie Gutes. Und ich will dir heute Morgen nicht sagen, tu dasselbe, gib dir einen Tritt in den Hintern, sondern lass dein Herz verändern, dadurch, dass jemand das für dich getan hat. Paulus schreibt im Brief an die Christen in Rom, wir erkennen Gottes Liebe daran, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, getrennt von Gott, Feinde Gottes. Da ist Christus für uns gestorben, als wir seine Feinde waren. Er ist gestorben, weil wir seine Feinde waren. Er hat gelitten wegen deiner Ungerechtigkeit, wegen deiner Grausamkeit, wegen deinem falschen Selbstbild, das sich gründet auf die Dinge, die du erreicht hast oder auch nicht erreicht hast. Genau deswegen hat er am Kreuz gelitten. Das hast in gewisser Weise du ihm angetan. Das habe ich ihm angetan. Aber er zeigt dir den Weg, wie du heil werden kannst. Er ist der Weg, wie du heil werden kannst. Je tiefer das einsickert in dein Leben, desto mehr wird das falsche Fundament zerbrechen von dem, was du erreichen kannst und nicht erreichen kannst. Und desto fester wirst du stehen auf seiner Liebe. Und dann kannst du feiern, was dir möglich ist, und brauchst trotzdem nicht verzweifeln, wenn die Dinge misslingen. Was ich auch erreiche, verdanke ich ihm. Was ich auch versemmel, bei ihm bin ich aufgehoben. Wenn ich völlig unvorbereitet zur Beerdigung gehe, wird er mich immer noch lieben. Aber auf der Basis, dass er mich liebt, egal wie, will ich alles geben, um gut vorbereitet hinzugehen. Ich lade euch ein, aufzustehen und zu singen, zu feiern, was Gott dir schenkt, und dich danach auszustrecken mit diesem Lied, dass Gott durch dich handeln kann in dieser Welt.